Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa. Viel Spaß beim Hören.
Wir machen heute ein kleines Jubiläum. Heute ist der 77. Insider-Podcast. Natürlich wie immer ein journalistischer Podcast und keine individuelle Anlageberatung. Ja, 77 Mal, das ist schon eine Menge, ne? Und die Leute freuen sich auch immer wieder, wie wir hören, über unseren Podcast. Weil wir nicht so furztrocken sind wie viele Banker und Analysten, sondern das versuchen, Substanz auch ein bisschen munter zu erzählen. Es gibt heute für die Woche keinerlei Verkäufe. Das ist insoweit nicht schade, das ist insoweit sogar ermutigend, weil Sie kennen ja alle die aktuelle Börsensituation, Iran und sowas anders. Die Verantwortlichen der Szene verkaufen nicht und das ist im Grunde gut zu werten. Also wenn die jetzt reihenweise die Aktien wegwerfen würden, wäre das viel, viel schlimmer. Also wir finden das toll, dass es keine Verkäufe gibt in der Woche. Wir haben auch genügend spannende Käufe, über die es zu reden gilt heute. Fangen wir JDC an. Group AG hat die Aragon Holding GmbH gekauft für 102.000 Euro, 25,59 Euro. Was halten wir denn davon? Vor allem, was heißt dieses C da?
Also wir bleiben jetzt mal im Deutschen. JDC steht für Jung, DMS und C. Das ist ein Riesenmaklerpool und dieses DMS heißt Direct Marketing Service. So, das ist die Keimzelle, wobei das nicht richtig ist. Es war die Keimzelle, aber die Firma hieß bis 2015 Aragon und gehört dem CEO von JDC, Dr. Stefan Grabmaier in München, den wir auch schon persönlich mal hatten, auf verschiedenen Konferenzen. Hochinteressante Firma, sehr gute Leute. Aus diesem Maklerpool ist inzwischen ein riesen digitaler Finanzvertrieb und ein Plattformanbieter geworden. Das heißt, ich kann da auch IT und die Abwicklung von Lebensversicherungen oder anderen Sparverträgen machen. Ich habe Compliance und andere, also zum Beispiel, wenn ich ein Haftungsdach brauche oder so. Das heißt, hier haben wir einen großen Konkurrenten von Netfonds in Hamburg oder der Fondsfinanz im bayerisch-schwäbischen Raum. Das heißt, das Ganze ist super gewachsen und heißt eben jetzt auch seit 2015 nicht mehr Aragon, sondern JDC. Aragon ist der Hauptaktionär neben der Canada Life. Das heißt, es gibt auch hier immer wieder interessante Kombinationen, weil große Firmen, die Canada Life ist eine der größten in Nordamerika, eben dann auch wachsen will hier auf dem Kontinent eben durch solche Plattformen. Das ist immer noch zukunftsträchtig, weil es immer noch über 100.000 Einzelmakler gibt und insofern auch JDMC als großer Konsolidierer fungiert. Die Frage ist nur, inwiefern das Ganze skalierbar ist. Also kann man das wirklich wie eine Softwarefirma, die ja nur zusätzlich zu Grenzkosten null ihre Software weiterverkauft, tatsächlich auch hier so machen. Und da bin ich immer sehr skeptisch gewesen, weil wir sehr niedrige Margen haben, die nicht Software-like sind, sondern viel niedriger zwischen 4% und 5% liegen, auf EBIT-Ebene bereits. So, das heißt, wenn ich eine richtige Softwareplattform habe, habe ich viel, viel höhere Margen, siehe SAP und Co. Hinzu kommt, ich habe regulatorische Risiken. Wenn der Staat sich nochmal einfallen lässt, wie wir jetzt auch 2017 schon mit MiFID hatten, nochmal ein komplettes Bestandsprovisionsverbot aussprechen zu wollen, dann haben wir hier ein echtes Problem. Und deswegen war ich schon immer recht skeptisch, was das Geschäftsmodell angeht. Die kam zum Beispiel 2019 mit der ersten Anleihe. Damals 25 Millionen Volumen der Anleihe bei einer Marktkapitalisierung von 100. Ich habe die damals nicht gekauft und hatte mit dem Vertreter der ausgebenden Bank einen riesen Palaver, weil er gesagt hat, ich wäre zu blöd, das Geschäftsmodell zu verstehen, weil ich diese Anleihen nicht kaufen wollte. Aber das war damals in den Nullzinszeiten eine 7%er. Das heißt, das hat die Firma damals schon richtig Kohle gekostet. Ja, also 25 mal 0,7, das kostet schon wieder 1,5 Millionen. Insofern ist das damals viel Geld gewesen. Und man muss eben auch sagen, dieses Geschäftsmodell ist fragil im regulatorischen Sinne, aber eben auch, wenn normal Stress in den Finanzmarkt kommt. Inzwischen hat die Firma, bei 300 Millionen Market Cap 90 Millionen Anleihen ausstehend, auch zu einem Durchschnittscoupon von 6,5. Auch da müssen knapp 6 Millionen jedes Jahr gezahlt werden. Das muss man erstmal machen, wenn das EBITDA oder sagen wir mal den Gewinn vor Steuer gerade mal doppelt so hoch ist, 12 Millionen. Deswegen bin ich nie so ein richtiger Fan gewesen, aber ich muss zugeben, ich habe die Aktie nie gekauft und inzwischen hat sie sich verdreifacht. Ja, also insofern ist es als Börsenstory ein voller Erfolg, auch wenn man nicht immer dabei ist, aber ich finde das Ganze auch gut bewertet. KGV 33, ja, die Ertragsschätzungen sind stabil, der Gewinn pro Aktie steigt aber relativ stark, sodass das KGV dann runterkommt in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich, also in 26 und 27. Man kann dem also folgen, wenn man sich das Risiko bewusst ist. Muss man aber nicht, wenn man eine echte Softwareaktie will. Ich meine, SAP hat einen KGV von 24 und hat ähnliches Wachstum. Da muss ich das nicht kaufen. Kann ja. Ich aber. Insofern ist dieser Wert sehr kontrovers. Typisch für den deutschen Small- und Mid-Cap. Sehr, sehr, sehr typisch. Aber ich würde das jedem anheimstellen. Sie haben ja auch schon gesagt, das ist keine individuelle Anlageberatung, sondern eine möglichst sachgerechte Darstellung. Ich habe gerade Plus und Minus genannt, ja. Jeder möge das selbst entscheiden oder seinen Anlageberater fragen.
Okay, also Hinweis auf einen interessanten Titel, den man haben kann, aber nicht haben muss. Münchner Rück ist unser zweiter Wert. Marie-Lisette Malherbe hat gekauft. Ja, für 528 Euro. Der Kurs ist relativ hoch, ne?
Der Kurs war schon immer hoch und ich war schon immer ein großer Fan von Münchner Rück. Also mein Ankerwert ist 80, als ich die mal gekauft habe. Ja. Das ist aber auch schon x Jahre her. Marie-Lisette Malherb ist zum Vorstand für Lebens- und Krankenversicherung, Rückversicherung. Denn die sind wir ja im Rückversicherungsbereich. Deswegen müssen wir nicht nur über Langlebigkeitsrisiken reden, die ja die Münchner Rück von den Erstversicherern nimmt für ihre Lebensversicherung, sondern auch über Naturkatastrophen. Und hier kommt eine riesige Zyklizität des Geschäfts ins Spiel, denn es gab 2017 bis 2022 relativ viele Naturkatastrophen und da die Prämien im Rückversicherungsbereich in Monte Carlo jedes Jahr eine Riesenkonferenz jährlich angepasst werden, ist der Gewinn pro Aktie explodiert, weil die jedes Jahr zulangen konnten. Im Moment sieht es allerdings aus, dass dieser etwas weniger Naturkatastrophen damit ist die Erwartung deutlich geringer. Das Ganze sieht sehr topisch aus, als wäre der Zyklus zu Ende oder befinden wir uns oben. Denn die Frage ist an der Börse ja immer nicht, wie gut ist es jetzt, sondern wie viel besser kann es noch werden. Und da bin ich eher skeptisch, denn die Bewertung ist hoch, auch wenn es nur ein KGV 12 ist. Aber es ist für einen Versicherer relativ hoch. Das Kursbuchverhältnis war noch nie so hoch, über 2. Enterprise Value zum Umsatz ist hoch, Dividendenrendite sind nur noch 4%, das war jahrelang 5 bis 6, weil ja der Kurs nicht so hoch war, ja, bei 100 Euro habe ich da ja andere Zahlen. Und die Katastrophenrisiken können auch mal wieder steigen. Das heißt, die Gewinne können auch mal schnell wieder sinken, wenn ich nicht so schnell nachlegen kann in diesem jährlichen Monte Carlo Verfahren. Insofern haben wir hier für Aktionäre nicht mehr viel Risikopuffer. Das gefällt mir nicht. Man könnte sagen, der Markt mag zwar Münchner Rück, aber er ist nicht bereit, noch mehr dafür zu bezahlen. Und das wäre ich auch nicht im Moment. Man kann die halten, wenn man sie hat, aber man muss die nicht jetzt kaufen. Das ist mein Platz.
Okay, interessanter Wert, aber vielleicht mal auf den einen oder anderen schwachen Tag warten. Obwohl ja Münchner Rück zu den sogenannten Dividendenaristokraten oder Dividendenkaisern, wie man das auch immer bezeichnen
mag. Aber das heißt, ist richtig, ja.
Ja. Heißt aber für die Zukunft eben auch nicht immer alles, ne?
Genau.
Ja. So, Sartorius, letzter Wert. Lothar Ewald Kappisch hat gekauft für 179 Euro. Ja, haben wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, besprochen. Machen wir heute nochmal.
Wir hatten sie einmal, glaube ich. Ja, Dr. Kappisch ist eigentlich der Mann bei Sartorius, weil er der Testamentsvollstrecker des Gründers Horst Sartorius ist und damit das Bindeglied zwischen institutionellen Investoren und der Familie letztlich. Sartorius ist ein schwieriges Geschäftsmodell, weil es hier um Zulieferung für Biopharmaindustrie geht. Das heißt, die machen Filtration, Zellkulturen, riesige Einweg-Bioreaktoren für die Produktion dieser Kulturen, machen aber auch ganz einfach Sachen wie Wagen und Pipetten. Und wir hatten ja den Covid-Boom und da ist das Ding explodiert. Es gab eine Überhitzung mit riesen Überkapazitäten. Und unter diesem zyklischen Hoch leidet die Firma und das Geschäftsmodell immer noch, weil ihre Kunden im Prinzip immer noch zu hohe Lagerstände haben und zu viel Produktionskapazität durch Covid im Markt ist. Das muss sich erst normalisieren. Und die Bewertung normalisiert sich gerade auch von Sartorius. Die war im Durchschnitt der letzten 10 Jahre KGV 80, ist jetzt immer noch bei sportlichen 60. Muss gerade überlegen. Enterprise Value zu EBITDA war immer über 25, ist jetzt auf 18. Das muss aber noch runterkommen. Das Allzeithoch der Aktie war im September 2021 mit über 800 Euro. Wir sind heute bei 160. Da fehlen also 80%. Das ist sportlich und die Aktie ist immer noch ja nicht preiswert in dem Sinne. KGV 60, sag mal, woanders müssen wir lange suchen, um das zu finden. Die Ertragsschätzung geht immer noch nach unten. Die Veränderung derselben ist auch negativ. Insofern haben wir auch gleichzeitig eine schlechte Vorhersagbarkeit des Modells. Deswegen kann ich dem hier nicht folgen. Das ist noch nicht unten, in Anführungsstrichen, was immer unten heißt.
Okay. Ja, gut, prima. Interessante Werte. Passt genau zu unserem Jubiläum. Wie gesagt, heute der 77. Podcast. Wirst die 100 schaffen wir auch dann. Und
bei 111 trinken wir
bei 111 trinken wir ein Schnäpschen. Ja, also hat gut angefangen, wird gut aufhören oder gut weitergehen. Aufhören wollen wir ja gar nicht. Ja, das war's dann für heute. Schönen Tag. Ciao.
Ciao, servus.
Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich journalistischen Veröffentlichungen sowie der allgemeinen Information über die Produkte und Dienstleistungen der Börse Bios Fonds GmbH. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die Informationen in Bezug auf die von der Börse Bios Fonds GmbH vertriebenen Sondervermögen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar. Der Kauf von Investmentanteilen erfolgt stets auf Grundlage der im Zeitpunkt des Erwerbs jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Börse Bios Fonds, Sondervermögen, die aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt, den allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen, die im Verkaufsprospekt enthalten sind, sowie dem jeweils letzten Rechenschaftsbericht sowie gegebenenfalls nachfolgenden Halbjahresbericht bestehen. Die Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache stehen auf der Website www.seigutzudeinemgeld.de in der Rubrik Fondsporträts Preise in elektronischer Form zur Verfügung oder können auch kostenlos bei der Börse Bios Fonds GmbH unter der Telefonnummer +49221985480115, der Depotbank UBS Deutschland AG oder bei Universal Investment Gesellschaft MBH unter www.universal-investment.de angefordert werden. Bitte beachten Sie auch den ausführlichen Disclaimer auf meiner Homepage www.derboersebius.de und www.seidgutzudeinemgeld.de.